Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und jetzt ist das der Vorteil, dass wir sagen können, wir haben zivile Moderatoren dabei, die uns so ein bisschen erzählen, wie funktioniert das eigentlich draußen? Was wird dort anders gemacht? Was können wir übertragen von draußen auf uns? Und was zum Beispiel wird auch draußen von uns übernommen? Aber warum frage ich ihn denn nicht? Weil es bringt uns doch nur weiter nach vorne, wenn wir die Erfahrungen, die im Raum sind, abfragen. Und das versuchen wir natürlich auch durch Kommunikation bei uns in diesem Bereich so ein bisschen zu fördern.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wofür braucht es die innere Führung? Dazu spreche ich mit dem Führungskräftetrainer und Luftwaffenoffizier Oberstleutnant Thomas Tetzlaff. Zur Vorstellung der Person, ja, ich kenne Thomas jetzt schon seit 3-4 Jahren und wir arbeiten tatsächlich relativ eng zusammen und begleiten zusammen ein Führungskräfteprogramm, ein Aktionsprogramm der Bundeswehr. Was das Ganze ist, wird er noch näher vorstellen. Das heißt, wir haben an sich einen sehr, sehr vertrauten Umgang und arbeiten längst zusammen und schon eine ganze Weile und werden das auch in Zukunft weitermachen mit unterschiedlichen Programmen. Und heute möchte ich mit ihm darüber sprechen, was das neue Aktionsprogramm der Bundeswehr vom Zentrum Innere Führung ist und grundsätzlich über Führung. Also erst einmal herzlich willkommen, lieber Thomas.
Hallo Danny, freue mich, dass ich da sein darf.
Lieber Thomas, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ja, gerne. Mein Name ist Thomas Tetzlaff. Ich bin 57 Jahre alt, wohne im wunderschönen Ostfriesland in Wiesmoor, bin glücklich verheiratet und stolzer Vater von 3 Kindern und bin von Beruf Soldat. Du hast es gerade erwähnt, ich bin Luftwaffenoffizier, ich bin Lehrstabsoffizier im Dienstgrade Oberstleutnant und momentan eingesetzt am Zentrum Innere Führung und dort verantwortlich für das Aktionsprogramm Führen im Fokus, ein neues Aktionsprogramm des Zentrums und bin dort ja, jede Woche woanders auf Reisen, um dort das Aktionsprogramm durchzuführen als Seminar im Bereich des Führungskräftetrainings.
So, jetzt gibt es ja schon mal hier so einen, ich sage mal nicht sperrigen Begriff, aber wenn ich mir sonst meine Zuhörerschaft anschaue, viel aus dem Bereich Coaching, Training und nicht aus dem Militär, auch wie viele Ex-Militärs inzwischen den hören, der Begriff innere Führung, ich arbeite ja auch mit dem Begriff, aber in einem ganz anderen Kontext, da geht es um Selbstführung. Was ist denn im Kontext der Bundeswehr innere Führung?
Naja, die innere Führung ist ein fundamentales Führungskonzept. Und es versteht sich als, wir als Staatsbürger in Uniform richten uns nach Werten und Normen. Anhand des Grundgesetzes orientieren wir uns. Und da ist es wichtig, eben dieses verantwortungsbewusste, wertebasierte Verhalten im Dienst und im Einsatz zu gewährleisten. Und das ist die innere Führung. Und es geht um Persönlichkeitsbildung und Persönlichkeitsweiterentwicklung. Und das Themenfeld der innere Führung ist sehr, sehr weitläufig und groß. Und verschiedenste Facetten tragen dazu bei, auch gerade in der heutigen Zeit, um die Kriegstüchtigkeit, die man immer wieder hört, sicherzustellen. Und die innere Führung leistet dort einen wesentlichen Beitrag dazu.
Okay, jetzt gehst du schon direkt in so einen großen Begriff, Kriegstüchtigkeit. Da möchte ich später auch nochmal so ein bisschen hinkommen. Aber wenn man jetzt das Zentrum Innere Führung anschaut, also ich erinnere mich ja selbst an meine Ausbildung und was ich an der Bundeswehr ja total großartig fand, man wurde quasi immer gefördert und gefordert. Das heißt, man musste immer ständig an irgendwelchen Akademien, Schulen, Truppenschulen, wie auch immer, Universitäten Leistungsnachweise bringen. Das heißt, eigentlich war ich die ganze Zeit immer in irgendeiner Art von Führungskräfte aus- oder Weiterbildung. Was ist jetzt so ein bisschen der Unterschied des Zentrums, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Offizierschule, zu einer Truppenschule oder zur Führungsakademie der Bundeswehr?
Also der wesentliche, und wir sind auch eine Bildungseinrichtung der Bundeswehr. Nur wir sind halt eben der Unterschied zwischen diesen Institutionen, die du gerade angesprochen hast, wie die Führungsakademie, die Offiziersschule des Heeres oder der Luftwaffe, ist wirklich das Zentrum innere Führung dafür da. Die innere Führung, die ich jetzt gerade kurz beschrieben habe, wo es um Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsweiterbildung geht, dieses mit den verschiedensten Facetten und Bereichen in die Truppe zu bringen. Das heißt, vor Ort, bei uns am Zentrum innere Führung in Koblenz, dort in verschiedensten Lehrgängen, diesen Bereich im Bereich POLBIL, also politische Bildung, Menschenführung, dort intensiv die innere Führung zu lehren und zu lernen.
Ja, bevor wir gleich mal so richtig auf die Aktionsprogramme eingehen, wir hatten ja schon mal das große Privileg, in so einer großen Aktion dabei zu sein, und da war auch ein Coaching-Team bei. Das heißt, einmal gab es euer Team oder unser Team, und dann gab es noch den Bereich Coaching. Kannst du noch so ein bisschen erläutern, was die noch so machen?
Also das Zentrum in der Führung ist natürlich breit aufgestellt. Wir haben nicht nur Inhouse-Lehrgänge, wo zum Beispiel auch Kommandeurlehrgänge stattfinden, wo Cheflehrgänge stattfinden. Wir haben unterschiedlichste Maßnahmen, die wir anbieten, unter anderem aber auch ein Coaching und ein Spitzenkräfte-Coaching. Das heißt also, wir sind dort auch breit aufgestellt, weil man gemerkt hat, hey, in diesem Bereich ist der Bedarf eigentlich da. Das ist also nicht nur wie draußen in der zivilen Welt, sage ich einfach mal, sondern auch bei uns, dass wir sagen, okay, unsere Führungskräfte, die natürlich sehr gut ausgebildet werden, aber wenn es darum geht, im Bereich Menschenführung noch mal ein bisschen intensiver geschult zu werden, brauchen wir auch die Coaches. Deswegen hat das Zentrum Innere Führung einen Bereich Coaching, der sehr groß aufgestellt ist, mit Spitzenkräfte-Coaching und im Coaching-Bereich, und dort die Möglichkeit zu bieten, auch unseren Spitzenkräften und Führungskräften ein Coaching anzubieten, damit sie sich noch sicherer im Umgang mit den unterstellten Bereichen führen.
Ja. Also total cool, finde ich total klasse, dass die Bundeswehr das auch aufgestellt hat, gerade so aus der Perspektive eines Coaches. Jetzt bist du ja vor allem in dem Bereich der Aktionsprogramme tätig. Mit welchem Zweck oder was ist das Ziel dieser Aktionsprogramme?
Na, ich hatte jetzt gerade gesagt, das Zentrum Innere Führung hat viele Inhouse-Lehrgänge. Und man hat gesagt, okay, es ist für die Truppe natürlich schon erschwerlich, das Personal auch immer zu uns zu schicken. Es ist verbunden mit Reiseanträgen, es ist verbunden mit, die Leute sind nicht vor Ort. Und man hat gesagt, okay, wir brauchen mal ein anderes Format, um vielleicht der Truppe eine Ausbildung an die Hand zu reichen, die das Ganze ein bisschen vereinfacht. Und so sind die Aktionsprogramme bereits vor 15 Jahren, mehr als 15 Jahren entstanden, dass man gesagt hat, hey, wir bringen euch das Zentrum Innere Führung in die Truppe rein. Ihr müsst nicht zu uns kommen, wir kommen zu euch. Und wir machen das als Wohlfühlpaket, als Rundum-Sorglos-Paket. Das heißt, wir bringen alles mit. Wir bringen den Rahmen mit, wir bringen die Technik mit. Sie müssen eigentlich nur einen Raum stellen und wir kommen dorthin und machen dort unser Seminar. Und das ist eben das, was uns unterscheidet, vielleicht von anderen auch Lehrinstitutionen, wo wir gesagt haben, wir reisen in die Truppe, um dort präsent zu sein. Das machen wir mittlerweile auch mit anderen Formaten. Wir haben zum Beispiel die mobilen Trainingsteams, die für ein Tagesseminar zum Beispiel in die Truppe fahren und sich dort speziell mit aktuellen Themen sich auseinandersetzen und dort im Bereich von Führungskräften, aber auch von ganzen Truppen, das heißt Kompanien, Staffeln, einfach sagen, okay, wir sind hier und unterrichten euch mal bitte zum Thema Verschwörungstheorien oder zum Thema Kriegstüchtigkeit. Das ist das, was das Zentrum anbietet als mobiles Trainingsteam. Das Aktionsprogramm selbst ist ein Zweitagesseminar im Bereich der Menschenführung.
Für wen ist das gedacht? Also wer darf da alles teilnehmen?
Also grundsätzlich ist es ein Seminar für Führungskräfte ab der Ebene, jetzt bin ich im Bundeswehrjargon drin, ab der Ebene 8, das heißt im Prinzip für uns ab der Ebene Hauptfeldwebel, weil wir natürlich auch in dem Bereich der Menschenführung sagen, es wäre sinnvoll, Führungskräftetraining durchzuführen für Menschen, die auch führen, das heißt, die einen unterstellten Bereich haben, wo das, was wir versuchen rüberzubringen, auch Anwendung findet und vonnöten ist. Nach oben hin ist natürlich keine Grenze.
Also ich muss ja zugeben, als ich vor, boah, keine Ahnung, ich glaube 4 Jahren, das erste Mal dabei war und mir das angeschaut habe und so in dem Casting-Prozess war, war ich ziemlich geflasht im Positiven und ziemlich beeindruckt, weil da echt schon bis heute ja extrem viel auf die Beine gestellt wird. Das heißt, auch wenn ich so mal Bilder teile oder ein bisschen über LinkedIn kommuniziere, das holt einen schon komplett ab. Und ich sag's mal ein bisschen böse, es sieht nicht wie eine Truppenlösung aus. Das heißt nicht wie der schnell improvisierte Geländesandkasten, sondern das ist schon irgendwie High-End. Wie ist das entstanden oder wie konnte das gewährleistet werden, dass das halt so wirkmächtig ist?
Mhm. Ja, also man muss dazu sagen, dass diese Aktionsprogramme, man hat sich überlegt, okay, was braucht die Truppe, was brauchen wir, was können wir bieten? Und eben, was du gesagt hast, diese Sandkastenlösung wollten wir nicht. Wir wollten schon etwas, was heraussticht, was Besonderes. Und man ist dann rangegangen und hat gesagt, okay, wie können wir das Ganze umsetzen? Und man ist zu dem Entschluss gekommen, dass wir in Kooperation mit einer zivilen Firma draußen das noch besser auf die Beine stellen können. Und so ist es entstanden, dass man gesagt hat, okay, wir gucken mal, was können wir eigentlich umsetzen, wo bewegen wir uns, was ist im Rahmen des Möglichen. Wir haben also überlegt, wie können wir eine zivile Firma binden, ist das sinnvoll, ist das zielführend? Und man hat eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gemacht und das ist halt gang und gäbe, hat gesagt, können wir es selber machen, müssen wir es vergeben oder wollen wir das in Kooperation machen? Herausgekommen ist, wir machen es in einer Kooperation. Dann wird eine Leistungsbeschreibung erstellt. Bedeutet, was wollen wir eigentlich? Und dann ist es ausgeschrieben worden. Und die Firmen haben sich beworben und dann wurde geprüft, wer erfüllt denn die Kriterien, die für uns wichtig sind, für die Umsetzung des Aktionsprogramms. Und diese Firma hat dann den Zuschlag bekommen und dann wurde das Ganze konzeptionell entwickelt und auf die Straße gebracht.
Und jetzt ist ja die spannende Frage, ihr habt ja ein ziviles Szenario. Das heißt, es ist gar nicht der Truppenalltag abgebildet, sondern du kannst das Szenario gleich mal beschreiben. Ich kenne jetzt quasi zwei Programme und auf die würde ich quasi mich auch ein bisschen in den Podcast beziehen. Ja. Das heißt einmal das moderne Führen und dann einmal das Führen im Fokus. Und du hast ja auch beide Aktionsprogramme konzeptionell begleitet. Ja. Vielleicht kannst du so ein bisschen die Genesis erzählen, warum ziviles Szenario und wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Was läuft da eigentlich ab?
Also, ich habe beide Aktionsprogramme, das, was du gerade gesagt hast, das moderne Führen und jetzt das Führen im Fokus, das Nachfolgeprogramm mit konzeptioniert und entwickelt. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir bewusst du hast gerade gesprochen, ein ziviles Szenario. Man muss dazu sagen, es ist ein Zwei-Tage-Seminar und wir machen mit den Teilnehmenden ein sogenanntes Planspiel. Oh, wo viele natürlich sagen, oh Gott, mein lieber Planspiel, was ist denn das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Hier geht es einfach nur darum, dass wir die Teilnehmenden in eine andere Lage versetzen, in eine andere Position, um zu gucken, wie reagieren sie. Deswegen haben wir auch bewusst ein ziviles Szenario genommen. Es hat mehrere Vorteile. Das eine ist, wenn wir ein militärisches Szenario genommen hätten, das ist die Wohlfühlzone. Da fühlen die Teilnehmenden sich wohl. Da kennen sie sich aus. Ja. Und man läuft natürlich immer Gefahr, dass man es nicht, ich sage mal, vorsichtig, dass es nicht lagegerecht ist. Ja? Beim zivilen Szenario habe ich den weiteren Vorteil, wir reden ja von einem Planspiel. Und wir sagen immer zu den Teilnehmenden, sie dürfen sich hier ausprobieren. Sie dürfen ja auch was falsch machen. Sie dürfen ruhig Fehler machen. Und das ist in einem militärischen Szenario, wäre das wahrscheinlich schwierig, weil da machen wir uns nichts vor. Train as you fight. Wir wollen so trainieren, wie wir wirklich kämpfen müssen. Und dann können wir uns Fehler eigentlich nicht erlauben. Und deswegen machen wir ein ziviles Szenario, weil wir dort sagen, okay, und hier sind Fehler erlaubt, bewusst, damit wir auch später darauf eingehen können und zu gucken, okay, was ist hier gerade passiert? Wie ist das entstanden? Warum ist das gerade passiert? Um das dann auszuwerten. Das Planspiel ist für uns ein Vehikel. Es dient einfach dazu, die Menschen aus ihrer Komfortzone rauszuholen, in eine andere Lage zu schubsen und zu gucken, wie reagieren sie, um dann später auf ihr Verhalten einzugehen. Und es bietet uns die Möglichkeit, dass die Menschen in der Selbstreflexion sich wiedererkennen und sagen, hey, ich war dabei. Ich habe das gerade selbst erlebt. Da ist nicht einer beigegangen, hat mir 17 Folien gezeigt, sondern ich habe es selbst am eigenen Leib erfahren und erlebt, was das für Auswirkungen hat mein Handeln. Das heißt, ich bekomme sofort ein Feedback auf mein eigenes Handeln. Und das ist der Vorteil eines solches Planspiels, wo wir in einem geschützten Lernraum uns befinden und wo die Teilnehmenden sich einfach auch mal ausprobieren dürfen und Fehler machen sollen sogar, damit wir dann eben darauf eingehen können und das so ein bisschen aufdröseln.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen auf das Szenario eingehen. Das heißt, gerne. Wir haben mehr modernes Führen und Führung im Fokus sind ja inhaltlich so ein bisschen artverwandt, zumindest wie es aufgestellt ist. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, dass man sich vorstellen kann, was in diesem Planspiel passiert, auch wie viele Teilnehmenden das sind, wie so ein Ablauf ist und was da auch an Technik quasi aufgebaut wird?
Natürlich. Also ich möchte jetzt mich mal ein bisschen auf, ich werde vielleicht gleich nochmal wieder zurückgehen auf das moderne Führen, aber fokussieren wir uns jetzt mal auf das Führen im Fokus tatsächlich. Das ist in dem Planspiel geht es darum, dass die Teilnehmenden, bis zu 24 Teilnehmenden, auf einer Insel sich befinden und dort einen Vergnügungspark betreiben sollen. Wir haben natürlich versucht, so ein bisschen auch die politische Lage so ein bisschen wiederzuspiegeln, indem wir gesagt haben, okay, dort sind fremde Militärmächte, die Insel für sich interessant finden und die vielleicht sogar für sich einnehmen wollen. Es ist ein Bedrohungsszenario auch von außen zu sehen. Es gibt Drohnenangriffe, es gibt Ausspähversuche und die Teilnehmenden sind in verschiedensten Positionen in diesem Planspiel eingebracht. Das heißt, die sind in der Abteilung und machen dort PR, die sind in der Abteilung, machen Logistik und so weiter und so fort und werden während des Planspiels mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. Das heißt, sie sollen dort Dinge tun, sie bekommen einen Auftrag, sie bekommen eine Lage und sind dort verantwortlich für ihren Bereich. Der Vorteil ist, den wir haben, wir machen das mit Tablets, das heißt, die Teilnehmer bekommen alle ein Tablet an die Hand, worauf die Technik gespielt ist, in der sie ihre Lage bekommen, ihren Auftrag bekommen, sie können sich die Insel nochmal anschauen. Sie können aber auch kommunizieren. Und zwar haben wir arbeiten mit KI tatsächlich. Wir haben sogenannte KI-Bots gepromptet, wo jeder Teilnehmende einen KI-Charakter unter sich hat, beziehungsweise über sich hat in der Hierarchie und mit denen kommunizieren kann und die KI ihm auch vielleicht vor Schwierigkeiten stellt oder ihm zuarbeitet, je nachdem, wie er sich auch mit der KI unterhält und wie er die KI bedient. Und dieser Output ist schon sehr interessant und sehr schnell, weil es ist im Prinzip wie eine Chat-Nachrichten. Der kann also mit denen wirklich kommunizieren und er bekommt sofort ein Feedback, auch von der KI. Die Ausstattung ist multimedial, immersiv. Das heißt, wir arbeiten mit 4 Leinwänden, wir arbeiten mit Kurzdistanzbeamern, Tablets, mit Videoimpressionen, die während des Planspiels ausgespielt werden. Es soll so realistisch wie möglich dargestellt werden, auf dieser Insel. Und jetzt der zweite Aspekt, den wir gelernt haben aus dem Aktionsprogramm Modernes Führen. Dort waren wir auch auf einer Insel und dort ging es darum, ein Luxusresort zu betreiben, ein Hotel. Und dort haben wir aber nicht mit KI gearbeitet. Und daraus haben wir gelernt, die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile gegeben. Das war vor 5 Jahren, als wir es konzeptioniert haben, noch nicht so. Und haben das im Prinzip erweitert und haben aber auch das Spektrum etwas erweitert, indem wir gesagt haben, nicht ein Hotel, sondern ein Vergnügungspark, wo Hotel, wo alles mit dabei ist, um das Ganze noch ein bisschen realistischer zu gestalten.
Jetzt haben wir einmal gesagt, ihr habt ein ziviles Szenario und ihr habt ja auch immer einen zivilen Trainer bei. Warum habt ihr so eine Doppelspitze oder so eine Doppelmoderation Militär und Zivil?
Auch das hat sich in den Laufe der Jahre entwickelt und es hat sich gezeigt, dass das ein Erfolgsmodell tatsächlich ist. Unsere Zivilmoderatoren unterstützen uns militärische Moderatoren, indem sie die zivile Welt mit reinbringen. Das heißt so ein bisschen, wie ist das eigentlich draußen? Weil wir sind in unserer Bubble gefangen. Ne? Gerade wir als Soldaten, die schon etwas länger dabei sind. Ich bin jetzt im 37. Dienstjahr. Man kriegt von draußen ja nicht unbedingt so viel mit. Aber draußen passiert vieles. Und jetzt ist es der Vorteil, dass wir sagen können, wir haben zivile Moderatoren dabei, die uns so ein bisschen erzählen, wie funktioniert das eigentlich draußen? Was wird dort anders gemacht? Was können wir übertragen von draußen auf uns? Und was zum Beispiel wird auch draußen von uns übernommen? Weil wir sind ja sehr gut in vielen, vielen Sachen. Und dieser Mix, der macht es eigentlich. Ja, dieser Mix zivil und militärisch, um zu gucken, hey, wie können wir das miteinander verknüpfen? Wo können wir den größtmöglichen Benefit für uns alle rausziehen?
Ja, also das vielleicht auch für die Zuhörenden. Ich habe ja sogar mit Thomas auch noch ein anderes Seminar, Military Leadership, was wir an der Akademie der Genossenschaftsbanken zum Beispiel durchführen, für zivile Führungskräfte, wo man die militärischen Tools quasi Zivilisten beibringt. Und meine Aufgabe als ziviler Trainer in dem Programm jetzt führend im Fokus ist quasi auch die Technik, die Tools, das, was State of the Art quasi so ein bisschen im modernen Management ist, auch zu gucken, okay, was ist da wirksam und zielführend auch im Einsatz bei der Bundeswehr. Manche Sachen ist alter Wein in neuen Schläuchen. Also wenn wir sagen so Stand-up-Meetings zum Beispiel, ja, das heißt bei mir bei der Bundeswehr antreten. Also es gibt so ganz viele andere Sachen, das hat das Militär schon längst gehabt. Das kam im agilen Kontext wiederverwertet, wieder hoch und neu. Und gleichzeitig ist es halt doch nochmal ein Refreshment, bestimmte Methoden reinzubringen. Und das finde ich sehr bereichernd. Und meine Erfahrung ist auch, dass die Militärs das durchaus zu schätzen wissen, dass man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und ein bisschen guckt, was kann man da auch quasi einbringen. Du hast vorhin schon so einen Begriff gesagt, nämlich Kriegstüchtigkeit. Das heißt, wir haben jetzt die neue Agenda, wir haben das Thema Zeitenwende. Welche Vorgaben gab es jetzt eigentlich von der übergeordneten Führung zu diesem Thema und inwiefern hat das Einfluss gefunden?
Also bezogen auf unser Aktionsprogramm Führen im Fokus eigentlich weniger, weil man muss es ganz klar sagen, Menschenführung war schon immer ein heißes Thema. Und wir sind jetzt klar zurück zur Landes- und Bündnisverteidigung und das Thema Kriegstüchtigkeit ist nicht nur von unserem Generalinspekteur, auch von unserem Minister gefordert. Und wir tragen natürlich mit unserem Seminar wesentlich zur Kriegstüchtigkeit bei, gerade wenn wir im Bereich der Menschenführung uns befinden. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, wenn ich sage, dass wir es uns einfach nicht mehr erlauben können, durch unangemessene, unangebrachte Führung Menschen, die freiwillig zu uns kommen, zu vergraulen oder sogar abschrecken durch eben unangemessenes Handeln im Bereich der Menschenführung. Und dafür sind wir da auch, um dort gerade dort zu sensibilisieren und unseren Beitrag dazu leisten, dass die Kriegstüchtigkeit, die von uns gefordert ist, ein ganz klarer Auftrag, dass jeder für sich das für sich in dem deutlich macht, okay, Kriegstüchtigkeit ist nicht nur, mich fit zu halten, meine Einstellung, sondern auch, wie gehe ich eigentlich mit meinem Gegenüber um? Und das trägt wesentlich dazu bei. Und dafür haben wir auch das Aktionsprogramm. Und die Vorgaben, natürlich, es ist alles danach auszurichten. Und da hatten wir aber gar keine Bedenken, weil wir von Anfang an das bei uns mit verankert haben, dass wir darauf hinsteuern.
Ja. Ja, auch als Ergänzung, also wenn ich so ein bisschen sage, okay, die Truppenschulen schulen so ein bisschen das militärische Handwerk oder wo man seine individuellen Grundfertigkeiten schießen, laufen, marschieren etc. alles so übt, finde ich, ist das Zentrum Innerführung so eine Soft-Skill-Schulung, das heißt so ein bisschen die weicheren Faktoren, die es in der wirksamen und erfolgreichen Führung bedarf. Und du hast dir ja ich habe ja deine Strukturen gesehen, habe ja teilweise mit reinarbeiten dürfen, beispielsweise zum Thema Selbstmanagement, Arbeitsorganisation oder Resilienz. Was waren denn die Fertigkeiten oder Fähigkeiten, die dort geschult werden sollten? Also welche Kompetenzen visiert ihr da an?
Also das ist gut, dass du das so sagst, das Anvisieren. Schulung würde ich nicht sagen, denn wir möchten sensibilisieren, wir möchten Impulse setzen, wir möchten das Thema Menschenführung mit all seinen Facetten einfach den Menschen nochmal ein bisschen näher bringen und sagen, hey, das ist wichtig. Und wenn wir nur über Kommunikation sprechen, über Empathie, ja, über Motivation, was motiviert uns eigentlich oder wie kommunizieren wir? Und wir sind gut im Kommunizieren. Wir sind richtig gut im Kommunizieren, aber auch Empathie. Was macht eigentlich Empathie mit uns? Was macht Empathie für mich als Führungskraft? Was heißt das eigentlich? Muss ich empathisch sein? Und jetzt, du hast gerade gesagt, so ein bisschen Soft Skills. Ich möchte das nicht relativieren. Nichtsdestotrotz möchte ich sagen, die innere Führung ist kein Weichspüler. Das ist, wir sind dort wirklich sehr gut aufgestellt, weil wir sagen können, hey, wer zu uns kommt, der weiß, worauf er sich einlässt. Der weiß, dass wir nicht mit draußen mit irgendwas Vergleichbares sind. Vielleicht noch die Polizei. Aber jeder weiß, der zu uns kommt, der setzt sich für die freie demokratische Grundordnung ein und das mit Leib und Leben. Und das weiß er, wenn er zu uns kommt. Und deswegen ist es auch die innere Führung in dem Bereich kein Beispiel, weil auch dort sensibilisieren wir. vielleicht ja nicht mit Drill, aber durch die Themen, die wir dort bearbeiten und die wir den Leuten näher bringen wollen, kriegen wir das auch hin. Ja.
Jetzt lege ich noch mal so einen Finger ein bisschen in die Wunde und wenn du da nicht reingehst, gehe ich rein. Ja, also ich sage ja auch, nicht jeder wird sich beim Militär wohlfühlen und nicht jeder gehört vielleicht auch ins Militär. Und dann gibt's ja nochmal unterschiedliche, ich sag's mal, Unternehmenskulturen. Du bist ja Team Luftwaffe, ich bin ehemaliger Heeresmann und da gibt's ja schon große Unterschiede. Dann in den einzelnen Truppengattungen gibt's nochmal große Unterschiede. Und jede Kultur bringt ihre Vor- und Nachteile mit, genauso wie im Zivilen. Bin ich in einem Start-up, bin ich in einem Konzern, bin ich, also jedes Unternehmen, in dem ich bin, hat eine unterschiedliche Kultur und eine unterschiedliche Ausprägung. Was würdest du sagen, was fällt dir so auf bei der Klientel oder bei den Lehrgangsteilnehmern oder Aktionsprogrammteilnehmern? Welche Bandbreite siehst du da so ein bisschen abgebildet in zum Beispiel Führungsverhalten? Also es ist ja zum Beispiel nicht nur für Militärs, es ist ja auch die Bundeswehrverwaltung drin. Welche Führungsstile, welche Erwartungshaltung, wo siehst du da den Spannungsbogen der Teilnehmenden?
Also ja, du hast es gerade angesprochen, es ist ein Unterschied, ob du zur Marine gehst, ob du in die Verwaltung gehst oder zum Heer oder zur Luftwaffe. Aber nichtsdestotrotz, das Klientel, was wir dort immer wieder vorfinden, die wollen. Das heißt also, es ist nirgendwo da, wo ich sage, ich muss da jemanden befehlen, sondern die Leute, die zu uns ins Seminar kommen, die wollen und die finden das auch interessant, weil wir dort wirklich Themen beackern und das ist egal, ob ich Luftwaffe, Heer oder Marine bin. Das ist der Umgang untereinander, wo man schon merkt, okay, da ist es vielleicht ein bisschen mehr kameradschaftlich, da ist es ein bisschen mehr strenger, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Was wir sehen, ist, dass wir das Thema Generationswandel auch mit dabei haben. Das heißt also, der Ton ändert sich. Das heißt, der Umgang untereinander ändert sich zwischen den Generationen. Wir haben jetzt immer alles dabei. Wir haben vom Babyboomer bis zur Generation Z, Generation Z, haben wir alles dabei. Und ja, ich bin jetzt auch Generation Telefonzelle, sage ich immer ganz gerne. Das heißt also, bei mir gab es noch Telefonzellen. Es sind viele Dinge, die damals angeschoben worden sind, die man übernommen hat, weil man gesagt hat, das ist halt so. Aber heutzutage, ich muss mit der Zeit gehen. Ich muss gucken, okay, wen habe ich denn da? Und das betrifft auch unser Klientel. Wenn ich mit älteren Kameraden spreche, muss ich die vielleicht anders ansprechen wie den Jüngeren. Und das gelingt uns eigentlich sehr gut in unserem Seminar, weil wir eben alle Teilnehmenden dabei haben und wir versuchen natürlich auch die Kommunikation untereinander noch ein bisschen zu fördern. Und die sollen sich austauschen, weil die sagen, die Alten sagen, das haben wir 20 Jahre schon falsch gemacht, das machen wir die nächsten 10 Jahre auch noch falsch. Und die Jungen sagen, was ihr da macht, macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen das anders machen. Und die profitieren untereinander. Und wir sind eben dafür da, auch das so ein bisschen zu steuern, zu moderieren halt und zu sagen, okay, wo können wir denn jetzt hier Verbindung knüpfen zwischen diesen Generationen, um dort den größtmöglichen Effekt zu erzielen?
Ja, also das finde ich auch nochmal einen total wertvollen Input, dass das eigentlich auch eine Austauschplattform ist und dass es da viel auf die Moderation ankommt. Ich nehme nur mal so ein Beispiel, wir haben ja so eine kleine Übung am Anfang, wo die Leute mal zusammenzählen sollen, wie viele Mitarbeitende oder wie viele Soldatinnen sie bereits geführt haben und wie viele Dienstjahre Erfahrung oder Jahre in der Führungserfahrung dann in so einem Raum versammelt sind. Und dann sieht man ja, dass das oft eine dreistellige Zahl ist bei Jahren in Führungserfahrung und eine vierstellige bis fünfstellige bei den geführten Soldatinnen und wie viel Erfahrung dann im Raum ist. Und ich glaube, das ist total wichtig, so ein Ort der Begegnung und das auch für Zivile zu schaffen, dass man diese Generationen und damit die verbundenen Erwartungshaltungen abgleicht. Denn ich sag mal, der Oberstabsfeldwebel, der seit 1976 in der Bundeswehr ist, ist mit einer anderen sicherheitspolitischen Lage mal aufgewachsen, als dann vielleicht ich als Generation X mit 9/11 und dann jetzt jemand, der hinzukommt, Generation Y oder Z, mit Corona und den aktuellen Konflikten.
Absolut.
Und du bist ja eben schon auf mein Wort angegangen. Das heißt, wir visieren etwas an oder wir besprechen etwas. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt so unterschiedliche Themenbereiche, Resilienz, Belastungsmanagement, sind so eins, zwei. Aber kannst du mal so ein bisschen die Module beleuchten, die die quasi auch inhaltlich zur Verfügung gestellt bekommen, in denen sie sich quasi entwickeln können?
Also wir haben tatsächlich mehr als 15 sogenannte Kompetenzfelder identifiziert. Und es geht von, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, über Kommunikation, über Empathie, es geht über Führung und Vertrauen, es geht um Resilienz, es geht um Belastungsmanagement, es geht um Zeit- und Selbstmanagement, es geht um Demotivation, auch darüber müssen wir reden. Ja, natürlich über Motivation, Demotivation. Wir reden über Themen wie ja, Digital Leadership. Auch das können wir uns nicht vor verschließen. Das sind Dinge, die prasseln auf uns ein. Und gerade ich, hatte es vorhin schon mal gesagt, in meiner Generation, ich renne der Digitalisierung immer hinterher. Neues Produkt auf dem Markt und wenn ich das sehe bei meiner Tochter, wie schnell die damit klarkommen, da tue ich mich schwer mit. Da brauche ich so die Unterstützung auch der Jüngeren, wo ich sage, hey, zeig mir das doch mal, wie geht denn das? Ich kenne es einfach nicht, weil ich es nicht kenne. Die sind damit groß geworden. Das ist ein Thema, wo wir uns auch mit auseinandersetzen müssen mit Digital Leadership. Was sind das für Anforderungen an uns als Führungskräfte eigentlich? Und wenn wir uns die Führungskultur der Bundeswehr anschauen, Gott sei Dank haben wir jetzt auch die Jüngeren, die in Führungspositionen hineinkommen und dort mit groß geworden sind. Aber die Älteren tun sich da halt schwer mit. Und das zuzulassen, dass die Jüngeren mehr wissen als die Älteren, auch das ist ein Thema, was wir schulen, wo wir sagen, hey, die bringen ganz viel Erfahrung mit, die bringen ganz viel Wissen mit, ihr müsst es nur abfordern. Und nur weil ich im Dienstgrad etwas höher bin, frage ich aber nicht, weil das sieht ja doof aus sonst, wenn der Oberstleutnant nicht weiß oder Hauptmann weiß mehr darüber oder besser Bescheid. Aber warum frage ich ihn denn nicht? Weil es bringt uns doch nur weiter nach vorne, wenn wir die Erfahrungen, die im Raum sind, abfragen. Und das versuchen wir natürlich auch durch Kommunikation bei uns in diesem Bereich so ein bisschen zu fördern. Und wir haben noch andere Themen, inklusives Führen. Wir haben die Zusammenarbeit zivil-militärisch. Du hattest es gerade angesprochen. Wir haben natürlich unsere zivilen Dienststellen, die einen hervorragenden Job machen, die uns wirklich in allen Bereichen unterstützen. Sei es die wehrtechnischen Dienststellen, sei es die Karrierecenter, sei es die Bundeswehrverwaltung. Alles das, was uns als Soldaten die Arbeit so ein bisschen erleichtert und die auch mit ins Boot zu holen. Und deswegen ist diese Zusammenarbeit zivil-militärisch, glaube ich, eine ganz interessante Geschichte. Das müssen wir unbedingt denke ich mal, auch immer wieder in den Fokus rücken und sagen, hey Leute, wir müssen zusammenarbeiten. Wir müssen nicht gegeneinander arbeiten. Und wir wollen doch alle, dass es funktioniert. Wir wollen doch alle, dass der Auftrag bestmöglich erfüllt wird und schnellstmöglich.
Ja, also da würde ich auch gerne nochmal meine Erfahrung quasi reingehen. Ich habe viele Kameraden, die also SAZ waren, also Zeitsoldaten, so wie ich, die dann nach ihrer Offizierlaufzeit als Zeitsoldaten, so nach 12, 13 Jahren, die Streitkräfte verlassen haben. Manchmal sehr, sehr gute Leute, die an Truppenschulen agiert haben und dann hervorragende militärische Führungskräfte waren und, ich sag's mal salopp, richtig doll auf die Punkt gefallen sind, als sie die Streitkräfte verlassen haben. Denn die Unternehmenskultur, die sie erfolgreich gemacht hat in der Bundeswehr, war halt nicht adaptierbar auf die zivile Welt. Das heißt, die mussten wirklich so Stolpersteine nehmen, sagen, okay, der klare, direkte, Neuss-befreite Sprech, das heißt keine Füllwörter, keine Höflichkeitsfloskeln, führt zu einer extrem schnellen Konfrontation und Konfliktzuspitzung in vielen Situationen. Und das Handwerk da so ein bisschen zu lernen, das Fingerspitzengefühl, wie gehe ich da, welchen Sprachgebrauch brauche ich jetzt eigentlich, ist total hilfreich. Aber wenn man jetzt schaut, das Klientel, was bei der Bundeswehr bleibt oder ist, und das ist ja deine Hauptzielgruppe, was würdest du sagen, sind so die Hauptthemen, der Hauptbedarf, der sich so zeigt? Was sind die Themen, die am meisten interessiert, bewegt und wo sie vielleicht auch Entwicklungsbedarf sehen?
Boah, es ist also komplett unterschiedlich. Also das ist das Schöne an meiner Tätigkeit. Kein Seminar ist so wie das vorherige. Und ich bin jede Woche unterwegs, ganz deutschlandweit, von Flensburg bis Oberammergau, jede Woche woanders, in einer anderen Dienststelle. Und die Themen sind tatsächlich komplett unterschiedlich. Ja, sicherlich gibt es Doppelungen. Was immer ein Thema ist, ist Konflikte. Konflikte, Demotivation tatsächlich, obwohl ich es nie für möglich gehalten habe. Aber Demotivation ist ein Thema, auch in unseren Streitkräften. Aber man kann so ein bisschen auch erkennen, bin ich jetzt Marine, bin ich jetzt Luftwaffe oder Heer, da sind dann schon die Themen so ein bisschen anders. Also ganz klar, und das ist überhaupt nicht despektierlich, aber beim Heer zum Beispiel ist es so, dass dort das Thema Konflikte immer so ein bisschen mehr im Vordergrund steht als bei der Luftwaffe zum Beispiel. Ja, bei der Marine ist das gar kein Thema Konflikte. Da ist das sind andere Motivationen. Ne? Wie kann ich noch besser motivieren? Wie kann ich meine Unterstellten noch besser motivieren? Da wird auch nicht über Demotivation gesprochen. Das erkennen wir dann schon wieder in anderen Bereichen. Auch bei unseren zivilen Dienststellen ist das Thema Demotivation ja doch schon ziemlich weit an erster Stelle. Aber auch das Führen von Mitarbeitergesprächen, Personalgespräche ist je nach Bereich absolut bei Luftwaffe gar kein Thema, bei Heer schon wieder mehr Thema, Personalgespräche zu führen. In Verbindung mit Konflikten. Also das ist, also es ist sehr, sehr, sehr breit gefächert. Man kann nicht sagen, das ist das Hauptthema. Ja, man erkennt so nach 3-4 Jahren so ein Muster. Das hatten wir beim Aktionsprogramm Modernes Führen. Da waren tatsächlich das Thema Konflikte ziemlich weit vorne und auch das Bereich Menschenkenntnis. Ja, das war auch ziemlich weit vorne. Ja.
Aber jetzt würde ich da mal kurz mal reingehen, weil das finde ich tatsächlich spannend. Warum oder woher rührt denn die Erfahrung oder was könnte die Ursache sein, dass das Thema Konflikte beim Heer stärker anvisiert wird als in den anderen Teilstreitkräften?
Boah, das ist natürlich jetzt der Blick in die Glaskugel. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich das Heer natürlich auch aufgrund der Personalstärke, also als größte Teilstreitkraft, vielleicht ist es auch nur dessen geschuldet, dass es mehr Personal gibt in diesem Bereich Heer. Und in der Luftwaffe oder Marine sind wir halt viel weniger und deswegen ploppt das da nicht so oft auf, weil wir natürlich öfter beim Heer unterwegs sind als in den Marine- beziehungsweise in den Luftwaffendienststellen. Also das möchte ich jetzt auf keinen Fall, möchte ich hier deswegen irgendwo etwas von ableiten, was nachher in die falsche Richtung geht. Das möchte ich nicht, nein.
hätte es mich jetzt auch interessiert, weil ich auch drauf rumdenke. Ich kann ja frei sprechen. Ich könnte mir halt schon vorstellen, also das Heer ist ja sehr direktiv oder meiner Meinung nach, Erfahrung nach, ein bisschen autoritärer, patriarchalischer, direktiver geführt, dass der Austausch, wie ich ihn bei der Luftwaffe erlebe, der kollegialer ist, da vielleicht Konflikte einfach weggebügelt werden oder drüber kommandiert wird und deswegen viele verdeckte Konflikte entstehen, die nicht gelöst werden. Und die Konfliktkompetenz, ich spreche jetzt einfach über meine Ausbildung beim Heer. Das wurde, glaube ich, nie geschult. Da war Blenden und Niederhalten bzw. Durchsetzungsfähigkeit wichtig, richtig und stark. Damit einher kommen aber, glaube ich, viele Konflikte und verdeckte Konflikte. Und ich glaube, deswegen ist das auch ein hilfreiches Modul. Also einfach, ich habe jetzt in die Glaskugel für dich gesprochen, aber das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mit welcher Erwartungshaltung gehen denn die Soldatinnen oder Mitarbeitenden der Bundeswehr in das Seminar und ja, mit welchen Erfahrungen oder Erkenntnissen gehen sie deiner Meinung nach wieder raus?
Naja, Danny, als du noch Soldat warst und man hat dir gesagt, du musst am Seminar teilnehmen oder da ist ein Seminar, geh da mal hin, dann war das bestimmt nicht immer, wo du gesagt hast, yeah, ich melde mich sofort freiwillig. Das haben wir natürlich auch heute noch, dass einige natürlich auch zu diesem Seminar dann befohlen werden. Wir fragen gerne die Erwartungshaltung am Anfang des Seminars ab. Was erwarten Sie eigentlich von diesen 2 Tagen? Und ich habe das auch schon öfter gehabt, dass dann jemand gesagt hat, nichts. Da sage ich, das kriege ich hin. Also nichts, das ist kein Thema, das schaffen wir. Ja. Aber ich möchte nur an 2 Beispielen das mal deutlich machen. Ich hatte in einer Dienststelle einen Kameraden in meinem Dienstgrad, Oberstleutnant, 1 Jahr vor der Pensionierung. Und der sehr skeptisch war am Anfang und auch zurückhaltend am Anfang im Seminar war. Am 2. Tag aber dann, wir machen dann immer gerne eine Feedbackrunde am Ende des 2. Tages zu gucken, okay, wie hat es den Leuten denn gefallen? Weil wir lernen dazu. Jeden Tag lernen wir dazu, jede Woche. Und wir wollen besser werden. Und haben uns ein Feedback eingeholt. Und da sagte dieser nette Herr zu mir, sagt Herr Oberstleutnant, ich will Ihnen mal was sagen. Ich bin jetzt seit 40 Jahren bei der Bundeswehr. Und ich musste zu vielen Schulungen, Ausbildungen und auch Seminaren. Aber das, was Sie hier in diesem letzten beiden Tagen mit mir gemacht haben, war das Beste, was ich je erfahren habe. Und das ist, wow, da kriegt man Gänsehaut. Das ist ein Feedback, wo ich sage, Mensch, hast doch einiges richtig gemacht. Und das war ein tolles Gefühl. Und das haben wir öfter. Dass die Leute natürlich erstmal misstrauisch rangehen, weil wie ist es denn normalerweise? Du gehst am Seminar, tot durch PowerPoint. Da steht vorne einer, reißt einen Folienfilm ab, zeigt mir innerhalb von 2 Tagen 1000 Folien und rattert wie ein Maschinengewehr seinen roten Faden runter. Ne? Erzählt mir alles, was er gerade weiß und ich soll da sitzen und das alles aufnehmen. Das ist ja bei uns gar nicht so. Wir machen es ja ganz anders. Und das erfahren die Teilnehmenden ganz schnell. Die merken so nach 2 Stunden, ey, das ist ja ganz anders, wie ich das normalerweise kenne. Weil wir sind dort schon gut unterwegs. Wir machen Dinge, die kein anderer macht. Wir sind dort, wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal mit unserem Aktionsprogramm. Und die Ausstattung, das Drumherum. Und wir gehen ja auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden ein. Wir gehen nicht hin und sagen so, und jetzt hier, wir kommen aus dem Elfenbeinturm und wir erzählen euch jetzt, wie es geht. Und wenn ihr dann gut zuhört, wisst ihr morgen genau, wie man Menschen führt. Das ist es ja nicht. Wollen wir gar nicht. Wir gehen auf die Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmenden ein. Die bestimmen im Prinzip sogar den Ablauf des Seminars. Natürlich haben wir das eine oder andere, was wir mit denen machen. Aber das Ergebnis dann, das zusammenzutragen und zu gucken, okay, was ist jetzt der Outcome, das gestalten die selbst. Und das ist das Spannende und deswegen ist das Feedback auch so gut. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ich hatte einen Chef, der mir sagte, oh, ich habe dir einen Teilnehmer für dich, der ist ganz schwierig. Das war ein Zivilist, war auch im Personalrat und das ist total der Anti. Und wenn er dir dumm kommt, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, dann schmeißt ihn raus. So. Und nach 2 Tagen hat dieser Mensch dann Dinge gesagt und der Chef war dabei bei der Feedbackrunde und da sagte, kam der nach dem Seminar zu mir und sagte, was hast du mit dem gemacht? Hast du den eine Hirnwäsche verpasst oder was ist denn mit dem auf einmal los? Der hat sich ja total gedreht. Ich sage, ich hoffe, das hält so. Und nach einem halben Jahr hat er mich tatsächlich wieder angerufen und gesagt, hey, der Mensch hat sich total gedreht. Der hat das wirklich angenommen und er hat das wirklich mitgenommen und er hat sein Verhalten gegenüber seiner Unterstellten oder seinen Mitarbeitenden, der war nämlich irgendwo Abteilungsleiter, total verändert. Der war auf einmal richtig empathisch, der war richtig mitfühlend und das ist eine tolle Bestätigung, wo ich sage, wir machen da einiges richtig in unserem Seminar.
Ja, finde ich super, auch nochmal den Impuls und gerade auch nochmal vielleicht, weil ich gerade eine Diskussion oder auf LinkedIn auch gerade habe, weil ich ja im Bereich Krankenhaus auch viel coache, trainiere und berate, mit Oberärzten, Chefärzten, die haben halt Führung nie gelernt, sind halt Fachexpertinnen, kriegen irgendwann einen riesen Verantwortungsbereich, aber haben diese ganzen Tools, Werkzeuge, Softskills, Hintergründe, haben die nie vermittelt bekommen und dann fehlt es einfach. Und deswegen auch so ein bisschen der Aufruf quasi an die Zuhörenden, die nicht Coach-Trainer sind, sondern selber Führungskräfte. Das hat halt schon einen riesen Mehrwert, wenn man Leute dafür so ein bisschen sensibilisiert. Und du hast eben schon ein bisschen was gesagt und das fand ich ja auch so ein bisschen vorbildlich in Vorbereitung der Konzeption. Da hast du ja die zivilen Trainer auch so ein bisschen um ihren Fundus gebeten, an Methodik und Didaktik und setzt ihr ja auch direkt um, zum Beispiel mit der Fishbowl. Kannst du so ein bisschen erzählen, was ihr da quasi so an Methoden, die ich sag mal aus der Bundeswehr typisch man nicht unbedingt kennt, die ihr quasi in das Seminar mit eingebettet habt und wie die zur Geltung kommen?
Ja, also ich habe es ja gerade gesagt, es bringt nichts, nur die reine Theorie vorzustellen, hinzustellen und erzählen, sondern die sollen ins Tun kommen, die sollen ins Handeln kommen. Wir möchten ein anderes Seminar, deswegen ist diese Methodik, Didaktik für mich sehr wichtig gewesen. Wir haben also verschiedenste Methoden, die vielleicht nicht so gang und gäbe sind. Du hast es gerade gesagt, die Fishbowl-Technik. Wir haben die ein bisschen abgewandelt, aber wir haben so eine Fishbowl gemacht, wo wir gesagt haben, okay, pass auf, wir haben in unserem Planspiel 6 Abteilungsleiter und wir haben einen Leiter Funpark, das heißt 7 Leute. So, der versammelt seine Leute hinter sich und die sitzen auf 6 Stühlen oder beziehungsweise 7 Stühlen und wir stellen Fragen. Was hat gut funktioniert? Warum hat das nicht funktioniert? Haben Sie mit denen gesprochen? Und wenn der Abteilungsleiter etwas erzählt hat, aber sein Mitarbeiter, der hinter ihm steht, noch etwas ergänzen möchte, klopft ihm auf die Schulter. Das heißt, alle, die im Kreis sitzen, dürfen sprechen und die draußen herum dürfen sich jederzeit melden, abklopfen, abklatschen, reingehen. Und so kommt eine riesen tolle Diskussion zustande, wo der Austausch einfach stattfindet. Wir haben aber auch zum Beispiel das World Café, ein tolles Format. Was uns wichtig ist, wir möchten nicht nur diese Techniken in unserem Seminar anwenden, sondern wir erzählen den Leuten, warum wir die Technik machen, wie sie vonstatten geht und wo ich sie einsetzen kann. Das heißt also, alle Techniken und Methoden didaktisch, die wir nutzen, geben wir den Leuten an die Hand, damit sie das in ihren Dienstalltag integrieren können. Also nicht nur bei uns im Seminar, sondern wir geben denen an die Hand, okay, wie funktioniert das? Wir haben auch eine Nachbereitungssoftware, wo wir unter anderem auch drinne haben, hey, guckt euch diese Techniken dort an. Da sind sie beschrieben. Ihr könnt das jederzeit anwenden in eurem Dienstalltag. Ob ihr Besprechungen macht, ob ihr in der Ausbildung seid, kompetenzorientierte Ausbildung, all das geben wir denen an die Hand. Und das bin ich sehr dankbar darüber, dass wir unsere Zivilmoderatoren, die alle ihr Wissen in diese Entwicklung, in diese konzeptionellen Phase mit eingebracht haben und wir das mit aufnehmen konnten und umsetzen können. Und das zahlt sich jetzt definitiv aus, weil wir ganz, ganz viele tolle Methoden jederzeit nutzen können. Und wir haben ein Riesenportfolio und je nach Klientel und auch je nach Lageentwicklung, wie sind diese Leute im Planspiel involviert gewesen? Was haben sie erlebt? Wie haben sie das umgesetzt? Weil kein Planspiel verläuft so wie das vorherige. Das liegt ja immer an den Akteuren. Wie geben Sie sich ein? Wie bringen Sie sich ein? Wie kommunizieren Sie? Daraus entstehen Lagen. Daraus entwickelt sich eine Situation. Und daraus können wir dann sagen, okay, und jetzt macht es Sinn, hier eine Fishbowl zu machen. Oder ein World Café. Oder wir machen einen Gallery Walk. Oder wir machen eine Methode 1, 2, 4, alles. Es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Methoden, wo wir individuell in der Situation angepasst wählen können. Und wir erklären es den Leuten, damit sie es auch später im Dienstalltag jederzeit nutzen können.
Ja, also das finde ich auch so stark. Ich habe ja mal in dem Buch, was Führung heute wirklich braucht, den Beitrag geschrieben, dass eine Führungskraft eigentlich auch ein Moderator sein muss, gerade in einer komplexen Welt. Und wir haben ja in dem Podcast haben wir das Thema Ambidextrie auch schon oft bespielt. Und ich weiß, ich war bei einem großen Biotechnologieunternehmen mal als Berater, wo sie mich geholt haben, einmal aufgrund meiner militärischen Erfahrung und dann aber aus der agilen Welt, denn diese Beidhändigkeit der Führung, das heißt einmal das klare Befehl, Plan, Struktur, Umsetzung und gleichzeitig auf komplexe, schnelle Lageveränderungen eingehen zu können und das Abrufen der unterschiedlichen Wissensstände. Und ich finde, das gelingt in dem Planspiel halt sehr schön, weil diese unterschiedlichen KIs dem jeweiligen Teamleiter oder Abteilungsleiter ja unterschiedliche Informationen geben. Das heißt, es gibt immer ein unterschiedliches Lagebild und der Abgleich ist total wichtig. Und es gibt halt Blindspots, der eine weiß, der andere nicht. Und eine nach wie vor der Top-Skill von Führungskräften ist Kommunikation. Und zu Kommunikation heißt nicht nur senden, sondern auch empfangen. Und was ich so spannend finde an der Fishbowl, es haben alle eine hohe, ich sage mal, Sendedisziplin oder Funkdisziplin im Sinne von, die nutzen den Raum nicht, um einfach Bagatellen in den Raum zu werfen, sondern sie liefern einen jeweiligen Mehrwert zu diesem Thema und so kommen möglichst viele Fakten zu dem Sachverhalt auf den Tisch. Und die Führungskraft, und das ist mein Impuls, die Führungskraft kann nicht immer alles wissen, weil es tausende Kommunikationskanäle gibt, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Lagebilder. Aber die muss man halt in einem Raum transparent und sichtbar machen. Und diese Fishbowl finde ich halt extrem stark, weil die auch im Militärischen einfach super genutzt werden kann, um der Komplexität gerecht zu werden. Und es gibt ja extrem viele Aha-Momente. Ach was, so war das? So ist das? Nee, habe ich gar nicht gewusst. Und ich glaube, das ist so ein extrem wertvolles Tool, was man da mitnehmen kann.
Absolut. Und du hast die Disziplin, ne? Weil die Spielregeln sind klar. Nur der im Kreis sitzt, darf reden. Und wenn ich reden möchte, außen, und ich habe jetzt da was zu beizutragen, dann ist diese Disziplin, die wir bei uns also wichtig ist, und die wird dort eingehalten. Und das ist einfach ein tolles Tool, so wie du es sagst, ja.
So, Thomas, ich habe jetzt so ein bisschen die Sachen beleuchtet, die ich so ein bisschen beleuchten wollte. Gibt es noch erstmal etwas, wo du sagen würdest, Mensch, Danny, jetzt haben wir hier eine Dreiviertelstunde über XY geredet, aber das wäre mir nochmal total wichtig, dass wir das nochmal so ein bisschen hier platzieren, weil das ist mir fürs Thema innere Führung, modernes Führen, Führen im Fokus total wichtig.
Wow. Also ich könnte jetzt eine Stunde lang jetzt hier einen Monolog halten, was mir alles wichtig wäre. Möchte ich gar nicht tun.
In einem Satz, in drei Sätzen, ich kann es ja limitieren.
Na, also das ist mein Appell eigentlich an alle Führungskräfte. Hey, bleibt nicht auf der Stelle stehen, setzt euch mit euren Leuten auseinander als Führungskraft. Und das sage ich auch immer bei uns im Seminar. Übrigens ist das ja auch dein Spruch, wer Menschen fühlen will, muss Menschen mögen und kennen. Das wäre mir so wichtig und offen sein für Neues auch. Andere Wege zu gehen, nicht einfach sagen, okay, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiterhin so. Und immer wieder an sich arbeiten, als Führungskraft zu gucken, hey, was machen eigentlich andere und warum funktioniert das bei denen gut und warum bei mir eigentlich nicht? Und dann vielleicht was adaptieren und mitzunehmen und sich zu verändern. Weil ich muss nicht darauf warten, dass andere sich verändern, ich muss bei mir anfangen. Dann funktioniert es auch mit der Veränderung, sonst wird das nix.
So, und ich finde es schön, dass ich mit einem Zitat von mir dann überleiten kann, was du verwendet hast. Nämlich, man muss Menschen nicht nur mögen, man muss sie auch kennen. Und deswegen leite ich jetzt in den persönlichen Teil über, wo wir dich ein bisschen kennenlernen wollen. Oha. Und zwar, über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Es ist ziemlich einfach. Wie gesagt, ich bin seit 37 Jahren Soldat und ich bin 1988 angefangen als SAZ-4 Mannschaften. Ich bin also Soldat auf Zeit gewesen, habe mich damals für 4 Jahre verpflichtet. Ich habe nach meiner Schulzeit eine Ausbildung gemacht, eine Lehre gemacht und habe dann aber entschieden, ich möchte zur Bundeswehr gehen und war nach 4 Jahren und habe es jetzt bis zum Stabsoffizier geschafft und darauf bin ich schon stolz, ja.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Also ich...
Du weißt, ich helfe dir im Zweifel.
Also Fähigkeit, also die innere Ruhe etwas mehr würde ich gerne besitzen wollen, um Sachen einfach mal anders anzugehen. Ich bin immer einer, der so innerlich getrieben ist, es muss vorangehen, es muss weitergehen und auch mal die Ruhe auszuhalten, fällt mir manchmal schwer. Ich bin sehr oft, wie du es gerade schon gesagt hast, in der Sendeleistung. Ich müsste öfter mal in die Empfangsleistung gehen. Diese Fähigkeit, die würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, ja. Aber ich arbeite dran, Danny.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Oh, Danny.
Die ZTV.
Die Heilung. Ja, das ist klar. Tatsächlich bin ich nicht so belesen, wie du es bist, weil ich weiß, dass du sehr, sehr, sehr viel liest. Ich lese gerne in meiner Freizeit, dann lese ich tatsächlich Krimis. Und ich bin ja jetzt waschechter Ostfriese. Und ich lebe tatsächlich, oder ich liebe die Ostfriesland-Krimis von Klaus-Peter Wolf. Die liebe ich. Aber was... Ich könnte natürlich jetzt sagen, dass deine Bücher toll sind. Sind sie? Ich habe sie alle gelesen. Ich möchte aber jetzt keine Bücher in den Vordergrund stellen, weil wir haben auch andere Moderatoren, die Bücher geschrieben haben. Aber ein Buch, was mich immer noch wieder abholt, was ich jederzeit und jedem empfehlen kann, ist das Handbuch der inneren Führung. Es ist vor 2 Jahren rausgekommen, das Handbuch Innere Führung, nach 1957 das zweite Mal. Das ist ein hervorragendes Buch, was total mit der Zeit gegangen ist. Da geht es auch um Agilität, da geht es um alles. Es sind die Themen, die jede Führungskraft, nicht nur jede Führungskraft, jeder Soldat eigentlich als Lektüre einmal gelesen haben sollte. Das ist ein tolles Buch, toll geschrieben, mit tollen Inhalten, wo ich sage, wow, das ist nicht einfach nur eine ZTV oder wie du es so schön gerade gesagt hast, sondern das ist ein Buch, was einfach nur super geschrieben ist und brandaktuell ist. Brandaktuell. Und deswegen lese ich das immer wieder gerne, weil es natürlich auch mein täglich Brot ist. Man sollte die Inhalte kennen, wenn man über Menschenführung und innere Führung spricht.
Ja, also ich werde den Link auch nochmal in die Shownotes packen. Das kann man auf der Seitenzentrum Innere Führung downloaden. Ist auch schön designt, ist nicht wie so eine alte Vorschrift, sondern ist auch richtig schön gemacht. Ja. Und vielleicht auch als Impuls für die ganzen Organisationsentwicklerinnen, die hier zuhören. Die Bundeswehr ist natürlich schon eine gewachsene, tradierte Institution und da ist viel Gehirnschmalz reingeflossen. Und aus dem Gesamtwurf, man kann natürlich nicht alles eins zu eins übertragen und soll man auch gar nicht, aber so bestimmte unterschiedliche Themen einfach mal durchdacht und durchdiskutiert zu haben, das lässt halt eine Organisation reifen und artikuliert auch klar das Selbstverständnis einer Organisation. Ich habe heute erst wieder einen Beitrag von Alfons Mais gelesen, General. Ich glaube, er ist nicht mehr Heeresinspekteur. Ist ja Freudigen jetzt, genau. Ja. Ehemaliger Heeresinspekteur, der auch nochmal sagt, okay, was macht eigentlich Streitkräfte aus und welche Erwartungshaltung haben wir an die Mitarbeitenden, in dem Fall an die Soldaten? Und das mache ich genauso in meinem kleinen Team bei Tech Control oder bei Paperwings. Und das ist, glaube ich, wichtig, immer diesen Erwartungsabgleich. Von daher ist das wirklich eine gute Leitlinie und auch für einige überraschend. Ich habe letztens auch nochmal reingelesen, zum Beispiel, dass der partnerschaftliche Führungsstil anzustreben ist und dass das so klar drinsteht, hätte ich auch nicht erwartet. Steht aber zum Beispiel da drinnen.
Ja.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Also ich würde nicht sagen Glaubenssätze, die mich behindert haben. Ich habe in meinem Leben viele Menschen kennengelernt, die dieses Pessimistische, das schaffst du nicht, lass es bleiben, hör damit auf, das bringt sowieso nichts, damit kann ich nichts anfangen. Das, ich sage immer, das geht nicht. Also geht nicht, gibt's nicht. Das ist so mein Ding. Und diese Menschen, die immer nur so pessimistisch sind, mit denen versuche ich eigentlich immer so ein bisschen Abstand zu gewinnen, weil ich möchte mich nicht von denen anstecken lassen. Ich möchte nicht durch Glaubenssätze irgendwie behindert werden. Möchte ich einfach nicht. Nein.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Geht nicht, gibt's nicht. Was du schaffen kannst oder was du erreichen willst, das schaffst du auch. Du musst nur an dir selber glauben, du musst aber auch dafür was tun. Es fällt dir nichts in den Schoß. Das habe ich schon als Kind gelernt. Du musst da was für tun. Wenn du was erreichen willst, musst du da was für tun. Und das sage ich auch immer wieder, von nichts kommt nichts.
Was ist dein Lieblingsfoto aus deiner Kindheit?
Also es ist tatsächlich ein gestelltes Foto, aber es ist ein Foto, wo ich und meine jüngere Schwester, die 2,5 Jahre jünger ist als ich, drauf zu sehen sind, was bei meinen Eltern im Wohnzimmer hängt. Das finde ich immer noch ein tolles Foto. Auch wenn es gestellt ist, es sieht einfach toll aus.
So, ich glaube, die nächste Frage könnte ich selbst beantworten, aber wo findest du Ruhe und Gelassenheit?
Okay, das mit dem Thema Ruhe und Gelassenheit hatten wir schon mal, das ist schwierig. Nein, bei mir zu Hause, bei meiner Familie. Die Familie ist mein Hafen. Da gehe ich gerne vor Anker, um das mal in der Marinesprache auszudrücken. Dort ist mein Safe Haven, da will ich hin. Und das gibt mir Ruhe und Gelassenheit, wenn ich zu Hause bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei meinen Hunden, bei meinen Pferden bin, dann geht es mir gut.
Welche Werte, Charaktereigenschaften, Wesenszüge und Verhaltensweisen hat dein Lieblingsmensch?
Oh, Danny. Also grundsätzlich habe ich keinen Lieblingsmenschen, keinen Lieblingsmensch, sondern Lieblingsmenschen. Also meine Familie, meine Frau, meine Kinder, also meine Frau ist mein Lieblingsmensch, ja, einer meiner Lieblingsmenschen. Und ich schätze an ihr sehr, dass sie es jeden Tag mit mir aushält. Das ist ihre Stärke, definitiv ihre Charaktereigenschaft. Weil ich bin nicht einfach. Ich bin so, wie ich bin. Und dafür danke ich ihr sehr. Und ich glaube, das zeige ich ihr auch jeden Tag, dass ich da sehr dankbar für bin. Aber das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr an ihr schätze. Und natürlich meinen Kindern, dass sie ihren Papa so nehmen, wie er ist und ihm vertrauen und wenn er eine Entscheidung trifft, auch dazu stehen, auch wenn es denen manchmal schwerfällt, glaube ich.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Jetzt wiederhole ich mich. Die drei einflussreichen Erkenntnisse waren, geh nicht, gibt's nicht. Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg. Was war es noch? Du schaffst das, wenn du es willst, dann schaffst du es auch. Und Vertrauen. Vertrauen in die Führung, Vertrauen in deine Kameraden, das hat mich nach vorne gebracht. Ich war in meinen 37 Dienstjahren, habe ich viele Dienstposten besetzen dürfen. Ich muss auch dazu sagen, dass meine Personalführung immer gut mit mir umgegangen ist. Ich durfte 6 Jahre in den USA verbringen. Dafür bin ich sehr dankbar, was eine tolle Zeit war. Und da die Erkenntnis, dass zu Hause ist es am schönsten. Das muss ich auch dazu sagen, auch wenn das eine tolle Zeit war, aber zu Hause ist es am schönsten.
Welche Menschen inspirieren dich?
Alle Menschen, die was schaffen wollen. Alle Menschen, die bereit sind, andere Wege zu gehen. Menschen, die kreativ sind. Menschen, die flexibel sind, die, genau wie ich gerade gesagt habe, sagen, hey, geht nicht, gibt's nicht. Die andere Wege gehen, die etwas probieren, die offen sind für Neues und nicht einfach sagen, ich bleibe hier stehen und hier bleibe ich bis zu meinem Lebensende, sondern einfach nach vorne gehen und sagen, hey, wir probieren das jetzt mal anders. Und die finde ich total toll, die Menschen, die das machen.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Okay, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen an, aber es gibt viele Menschen, mit denen ich gerne mal einen Abend verbringen möchte. Aber im Moment, in dieser jetzigen Zeit, würde ich am liebsten mit unserem Verteidigungsminister, den Herrn Boris Pistorius, einen Abend verbringen. Boris Pistorius, ich bin, wie gesagt, waschechter Ostfriese, komme aus Niedersachsen. Er war damals schon, ich habe seine Arbeit schon geschätzt, als er noch Innenminister in Niedersachsen war. Und da Weil als Ministerpräsident und als er dann in das Amt des Verteidigungsministers gehoben wurde, ich habe ihn jetzt persönlich bei mehreren Dingen kennenlernen dürfen, nicht persönlich, aber seine Reden und Ansprachen gehört. Und ich finde diesen Menschen einfach toll, weil er mit jemandem spricht, als wärst du in dem Moment im Mittelpunkt. Es ist nicht so, als wenn er allgemein spricht, sondern wenn er mit dir spricht, dann stehst du für ihn in dem Moment auch im Mittelpunkt. Und ich würde mich gerne einfach mal austauschen, wo er die Bundeswehr sieht in 5, 6 Jahren, wie er zum Thema Kriegstätigkeit steht, ob wir auf einem guten Weg sind, ob wir das schon erreicht haben. Und ich möchte ihn einfach als Mensch kennenlernen, weil ich ihn einfach sehr sympathisch und empathisch empfinde. Und deswegen hätte ich gerne einen Abend mit Herrn Pistorius, ja.
Sehr schön, noch nicht genannt in 253 Folgen. wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Alles richtig gemacht, aber ein bisschen mehr Ruhe und innere Gelassenheit an einigen Stellen würde dazu beitragen, dass du ohne Herzinfarkt, den ich hinter mir habe, durchs Leben kommst. Und das wäre schon hilfreich. Aber ansonsten würde ich ihm jetzt nichts von irgendwas abraten. Also ich habe in meinen ganzen 37 Dienstjahren nicht einen Tag davon bereut. Das muss ich schon dazu sagen. Ja.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Jetzt kommen solche Floskeln, ne? So, ich möchte, dass meine Kinder stolz auf mich sind und so weiter. Nee, im Prinzip möchte ich immer nur, denn wenn ich, und ich hoffe, dass das noch lange dauert bis zum Ende meines Lebens, dass ich einfach mit in den Spiegel gucken kann und sagen kann, Thomas, alles richtig gemacht, hast du gut gemacht, passt schon.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Wir haben nur ein Leben und deswegen lebe jeden Tag, wenn du es kannst, als wäre es dein letzter, weil wir haben nur ein Leben und das ist so ein bisschen, wo ich sage, natürlich in unseren Möglichkeiten, in unserem Rahmen, aber lebe jeden Tag so, als wäre es dein letzter, ja.
Sehr schön. Ich hoffe, es ist nicht unsere letzte Begegnung, lieber Thomas. Ich danke dir für dieses kurzweilige, informative und unterhaltsame Gespräch über innere Führung und über das Aktionsprogramm Modernes Führen und aktuell Führen im Fokus. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Danny.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.